Schönen guten Morgen. Jetzt könnt ihr mich auch hören. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch heute begrüßen mit einem Bibelvers aus Psalm 68. Singt Gott, spielt seinen Namen, macht Bahn, der einfährt durch die Wüsten. Herr ist sein Name, jubelt vor ihm. Das wollen wir heute Morgen tun. Wir wollen Gott feiern, dass er ein guter Gott ist und dass er uns liebt und dass er da ist. Zu den Ankündigungen heute Morgen. Nächste Woche, machen wir ein bisschen chronologisch, ist Männerstammtisch. 19 Uhr am Freitag. Dann haben wir ein Daycamp geplant, ihr wisst es alle, vom 23. bis zum 27.8. Und da könnte man sich noch einklinken. Wir haben schon einige Kinder, die sich angemeldet haben. Also ihr könnt Kinder, wenn ihr kommen wollt, seid ihr gerne eingeladen. Das ist von ungefähr von 7 bis 12 Jahren. Und ihr könnt gerne Freunde mitbringen, bekannte Nachbarn, wie auch immer. In der gleichen Woche findet zeitgleich finden so Veranstaltungen für die Kleinen statt. Die macht die Jennifer. Das sind von 0 bis 6 Jahren. Da können die Eltern die kleinen Kinder mitnehmen und auch an Aktionen teilnehmen. Für beide Aktionen kann man sich einbringen. Bei den Kleinen kann man sich bei der Jennifer melden. Und beim Daycamp, wenn ihr eine Worship-Idee habt, Workshop, so, nicht alles dreht sich um Worship. Wenn ihr Ideen habt für Workshops, könnt ihr das gerne einbringen. Das ist irgendwie auch so eine zeitlich begrenzte Teilnahme. Das heißt, ihr müsst nicht viel Zeit da übrigen. Es reicht auch, wenn ihr an einem Tag dazu kommt, nachmittags und irgendwie einen Workshop übernimmt, irgendwas basteln oder was Handwerkliches oder was auch immer. Kommt gerne auf uns zu, Günther, Tabea, Andreas, ich bin dabei, dann nehmen wir das mit auf, dass wir möglichst viele verschiedene Sachen haben. Genau, und abschließend, am 4.8. wollen wir Taufe haben zum Taufgottesdienst. 4.7. Oh, bin ich schon zu schnell. 4.7. Dankeschön. 4.7. Taufgottesdienst. Wo das stattfindet, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich ein Weiher. Wenn es soweit klappt. Nur, dass ihr das auf dem Schirm habt. 4.7. Taufe. Wer sich noch taufen lassen möchte, kommt gerne auf den Günther zu. Genau. Hat sonst
Picknick ein für Land.
Genau. Also wenn alles klappt, wollen wir an den Weiher fahren und anschließend zusammen picknicken. So ist der Plan, aber müssen wir jetzt schauen, ob das alles so klappt. Ja, natürlich, bitte.
Morgen, wir planen einen Frauenabend für den Freitag, der 9. Juli. So, wir laden alle Frauen herzlich ein. Wir treffen uns hier um 19 Uhr, 9. Juli. Und ich schicke eine E-Mail okay?
Hat sonst noch jemand irgendwas anzukündigen, mitzuteilen? Okay, dann starten wir. Wir werden heute Abend mal feiern in der Anbetungszeit. Die Kinder bleiben bei den ersten drei Liedern, bleibt ihr hier und dann könnt ihr hochgehen und dann feiern wir hier Abendmahl. Gut, ich würde mit Gebet starten und dann geht's weiter. Vater im Himmel, danke, dass du ein großer Gott bist. Danke, dass du uns nicht fern bist und dass du gesagt hast, dass du bei uns bist, wenn wir uns in deinem Namen versammeln. Danke, dass du hier unter uns bist und dass wir dir begegnen dürfen können in deinem Wort, Herr. Danke, dass du uns kennst, dass du siehst, was uns beschäftigt, Herr. Und ich bitte dich, dass du heute zu uns sprichst, dass du Veränderung schenkst, dass wir dich spürbar erleben dürfen heute Morgen im Gottesdienst. Danke dafür. Amen.
Kinder vom kleinen Kindergottesdienst haben in den letzten Wochen das Thema Schöpfung behandelt und dazu haben wir zu jedem Schöpfungstag ein Bild gebastelt. Das werden wir am Rand sehen. Der Stefan liest dazu den Schöpfungstext vor und dann anschließend singen die Kinder hier ein Lied und halten die Gegenstände hoch, was man in der Schöpfung alles so behandelt hat.
So,
Da befahl Gott, am Himmel sollen Lichter entstehen, die den Tag und die Nacht voneinander trennen, nach denen man die Jahreszeiten und auch die Tage und Jahre bestimmen kann. Sie sollen die Erde erhellen, und so geschah es. Gott schuf zwei große Lichter, die Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht, dazu alle Sterne. Er setzte diese Lichter an den Himmel, um die Erde zu erhellen, Tag und Nacht zu bestimmen und Licht und Finsternis zu unterscheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Wieder wurde es Abend und Morgen. Der vierte Tag war vergangen. Dann sprach Gott, im Wasser soll es von Leben wimmeln und Vogelschwärme sollen am Himmel fliegen. Er schuf die gewaltigen Seetiere und alle anderen Lebewesen, die sich im Wasser tummelten. Dazu die vielen verschiedenen Arten von Vögeln. Gott sah, dass es gut war. Er segnete sie und sagte, vermehrt euch und füllt die Meere und auch ihr Vögel. Vermehrt euch auf der Erde. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der fünfte Tag war vergangen. Darauf befahl er, die Erde soll vielfältiges Leben hervorbringen. Vieh, wilde Tiere und Kriechtiere. So geschah es. Gott schuf alle Arten von Vieh, wilden Tieren und Kriechtieren. Wieder sah er sich alles an und es war gut. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Dann sagte er, seht, als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen, die Samen tragen und die Früchte, die überall an den Bäumen wachsen. Aber die Vögel und Landtiere sollen Gras und Blätter fressen. Und so geschah es. Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag war vergangen. So waren nun Himmel und Erde erschaffen mit allem, was dazugehört. Am siebten Tag aber hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag. Er gehört mir. So, jetzt dürfen alle Kinder hierher kommen.
Mama, wo soll ich?
Geschaffen, unser großer Gott. Wer hat
So, wir haben auch ein Kinderlied dabei. Ich weiß nicht, habt ihr noch Lust? Die Kleinen? Wollt ihr es vorne machen? Wollt ihr auf den Plätzen bleiben? Lasst es mal alle aufstehen. Ich zeige euch mal, wir singen ein Refrain andauernd. Nie, nie, niemals gehe ich ohne dich, okay? Und zwar geht es so, Finger hoch. Kids, Finger hoch. Und nie, nie, niemals gehe ich ohne dich. Und dann, denn oh, oh, ohne dich, da fürchte ich mich, okay? Es ist besser, nicht allein zu sein. So komm doch Gott, ich lade dich ein. Okay, habt ihr das drin? Nochmal, oder klappt es? Nie, nie, niemals gehe ich ohne dich, denn oh, oh, ohne dich, da fürchte ich mich. Es ist besser, nicht allein zu sein, so komm doch Gott, ich lade dich ein. Okay? Das machen wir jetzt.
Gott ist heilig, ja, ist heilig, unser Gott ist heilig. Unser Gott ist heilig, ja, ist heilig, unser Gott ist heilig. Streck aus deinen mächtigen Arm, uns an mit deiner Hand. Send aus das himmlische Heer.
Jesus, öffnet euer Herz, macht euch bereit. Lasst uns Jesus sehen, voller Herrlichkeit. Unser Friedefürst sitzt auf dem Thron.
Hebt die Hände auf.
Hebt die Hände auf. Jesus, öffnet euer Herz, macht euch bereit. Lasst uns Jesus sehen, voller Herrlichkeit. Unser Friedefürst sitzt auf dem Thron. Euch bereit, lasst uns Jesus sehen, voller Herrlichkeit, unser Friedefürst, sitzt auf dem Thron.
Danke, Vater, dass du uns in deiner Hand hältst, Herr. Danke, dass dir nichts verborgen ist, dass dich nichts überrascht, dass du nicht überfordert bist, Herr. Danke, dass du jeden von uns kennst und liebst, Herr. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du selbst für uns ans Kreuz gegangen bist, Herr. Danke dafür. Amen. Wir möchten zusammen das Abendmahl feiern. Die Kinder dürfen jetzt in den Kindergottesdienst. Vielen Dank, ihr habt super mitgemacht. Viel Spaß.
Und die kleinen Kinder sind unten in dem Gemeinschaftsraum ab heute. Da ist es nicht so heiß wie oben und sie haben ein bisschen mehr Platz. Ist doch schön, dass der Platz nicht reicht für die Kinder. Ja, wir haben gesungen, betet Jesus an, öffnet ihm euer Herz. Ich möchte euch vorlesen aus Lukas Kapitel 22. Da lesen wir an dem Abend vor seinem Leiden, als Jesus dieses letzte Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat. Als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Also diese Sehnsucht, die Jesus hatte nach Gemeinschaft mit den Seinen. Ich glaube, das wünscht er sich immer noch. Das, was er will, ist unser Herz. Und wirklich nicht so sehr, dass er die Gemeinschaft braucht, als dass wir ihn brauchen und die Gemeinschaft mit ihm. Und er hat es möglich gemacht. Und dann hat er gesagt: Denn ich sage euch, dass ich gewiss nicht mehr essen werde, bis erfüllt sein wird im Reich Gottes. Also wir schauen voraus auf die perfekte Gemeinschaft, die wir miteinander haben werden. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und so wollen wir heute anbeten, daran denken, was er für uns getan hat. Das Abendmahl ist ein Fest, ein Mahl für alle, die ihm vertrauen, alle, die ihm glauben. Und wir erinnern uns daran, dass er Mensch geworden ist, wirklich Mensch, dass er in einem menschlichen Leib gelebt hat. Und dass er sich für uns hingegeben hat, dass er an unser Kreuz gegangen ist. Und wir denken auch daran, dass dieser Kelch, den wir trinken, der neue Bund ist. Sein Leben, das er für uns gegeben hat, das ist der Weg, wie wir in Gemeinschaft mit ihm leben können. Und das ist wunderbar, dass wir als erlöste Menschen zusammen sein dürfen. Und daran wollen wir uns erinnern, was er für uns getan hat. Wir wollen das Abendmahl jetzt austeilen und wir wollen aufeinander warten, es gemeinsam auch nehmen und auch diese Einheit ausdrücken, die wir in ihm haben. Und wollen wir gemeinsam denken und nutzen diese Zeit, während wir in Stille aufeinander warten, auch mit ihm im Gespräch zu sein. Vielleicht immer gerade Dinge hinzulegen, die euch belasten, wo ihr merkt, ah, da hatte ich Mist gebaut, kann ich ihm hinlegen, sagen, ja, das war Mist, das muss raus aus meinem Leben, aber danke, dass du dafür bezahlt hast. Und wir dürfen wieder aufstehen und neu anfangen und neu in Gemeinschaft mit ihm leben. Er lädt uns ein, an seinen Tisch zu kommen. Okay, lasst uns das Abendmahl bitte austeilen.
Spuren, auf denen ich gehe, das Licht, damit ich sehe, was du mir zeigen willst. Ich will nahe bei dir sein, ich weiß, dass du allein meine Sehnsucht stillst. Du allein gibst meiner Seele Atem, ich muss nicht lange warten, bis du mich belebst. Du allein sprichst Worte, die mein Herz kennt, du bist der, der mich Freund nennt und immer zu mir steht. Licht, damit ich sehe, was du mir zeigen willst.
Ja.
Danke, Herr, dass du dich uns gegeben hast, dass du Mensch geworden bist, dass du dieses perfekte, sündenlose Leben für uns gelebt hast, was wir nicht leben können. Und dass du es eingesetzt hast, um uns zu erlösen, um uns frei zu kaufen, Herr, zu befreien für eine Beziehung mit Gott. Vielen, vielen Dank, Herr. Wir wollen mit Dankbarkeit dran denken und ja, uns dir zurückgeben, während wir an deine Hingabe für uns denken. Danke, Herr. Lass uns gemeinsam das Abendmahl feiern.
Es tränkt die Erde, du trägst der Menschen Last, das neu lebendig werde, was noch vom Tod umfasst. Wir tragen weit die Kunde, wir bekennen es fest. Das Blut des Lammes, das Licht des Lebens scheint. Wir halten hoch das Kreuz, wir stehen auf für dein Reich. Jesus, du bist des Lebens Krone. Just
des Lebens scheint. Man freut mich nach Corona, wenn wir das zusammen sehen können.
In Ewigkeit singen werden, Herr, das Lied deiner Liebe, deines Sieges, Herr. Danke, dass du den Tod überwunden hast. Danke, dass du auferstanden bist und dass wir an einen lebendigen Gott heute glauben, Herr. Ein Gott, der mit uns geht, der für uns da ist, Herr, der in unser Leben hineinspricht, Herr. Und darum bitte ich dich jetzt heute Morgen durch dein Wort, dass du es lebendig machst in unserem Herzen, in unseren Tagen, in unserem Alltag, zu Hause, auf dem Arbeitsplatz, wo immer wir sind, Herr, dass du in uns lebst, Herr, dass die Menschen um uns herum uns sehen und dich preisen, Herr. Danke dafür. Amen.
Ihr dürft eure Bibeln aufschlagen zum Epheserbrief, Kapitel 1. Die österreichische Schriftstellerin Ilse Eichinger, die eine jüdische Mutter hatte und die deswegen von den Nazis verfolgt wurde, hat Folgendes geschrieben. Man kann ja ohne sehr viel leben. Man kann leben, ohne etwas zu haben. Aber man kann nicht leben, ohne etwas vor sich zu haben. Man kann nicht ohne Hoffnung leben. Der Psychologe Viktor Frankl, der auch das KZ überlebt hat, der hat beobachtet während seiner Zeit im KZ, dass viele gestorben sind, einfach weil sie die Hoffnung verloren haben, weil sie aufgegeben haben zu leben, weil sie aufgegeben haben zu kämpfen. Und er hat Folgendes daraus geschlossen. Erstens, wir brauchen einen Sinn, um leben zu können. Ein sinnloses Leben erscheint uns nicht lebenswert. Und zweitens, wir brauchen eine Hoffnung für unser Leben. Wir brauchen eine Perspektive für die Zukunft. Gerade um schwierige Zeiten durchmachen zu können, um durch Krisen gehen zu können, Krankheit, Leid, Verfolgung, Anstrengungen. Wir brauchen eine Perspektive. Also ganz banal sehen wir das im Fußball, gell? Wenn du hoffnungslos hinten dran bist mit deinem Team, 20-0 oder so, dann irgendwann geben die auf, weil was soll's, gell? Aber schon ein Anschlusstreffer kann oft den Unterschied machen. Also Hoffnung auf den Sieg, Hoffnung auf ein Weiterkommen, das setzt neue Energien frei. Und Gott als unser Lebenscoach, der weiß das natürlich. Und Gott hat den Menschen immer Hoffnung gegeben. Er hat Adam und Eva Hoffnung gegeben nach dem Super-GAU, nach dem Sündenfall, der wirklich alles kaputt gemacht hat, erstmal. Alles verschlechtert hat. Aber Gott spricht in diese furchtbare Situation ein Wort der Hoffnung und sagt, ein Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Gott wird den ultimativen Sieg haben. Oder denkt an einen weiteren Tiefpunkt in der Geschichte Israels. Als das Volk wegen ihrer Untreue durch die Babylonier verschleppt wurden. Jerusalem, der Tempel wurde zerstört. Sie sind da in der Verbannung wirklich am Tiefpunkt. Und Gott spricht zu ihnen durch den Propheten Jeremia. Jeremia 29, ganz bekannte Stelle. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft er mich an, geht er hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht er mich, so werde ich mich finden lassen. Ja, fragt er mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Das hat Hoffnung, das hat Perspektive gegeben. Ja, auch Hoffnung, treu zu sein dort, wo sie gerade waren. Wie gesagt, sucht der Stadt Bestes. Und Daniel ist so ein gutes Beispiel, Daniel und seine Freunde, die treu gelebt haben. Und was uns hilft, treu zu bleiben, ist auch Perspektive zu haben. Ich habe vorgestern in meiner stillen Zeit von der Hinrichtung des Stephanus gelesen, des ersten Nachfolgers von Jesus, der für seinen Glauben getötet wurde. Und da lesen wir, er sah den Himmel offen und er sah Jesus stehen und auf ihn warten. Und er konnte mit einem Strahlen auf seinem Gesicht und einem Gebet auf seinen Lippen für seine Mörder heimgehen. Gott gibt auch uns Perspektive, heute und hier eine ewige Perspektive, eine Zukunft und eine Hoffnung über dieses irdische Leben hinaus. Ich persönlich fand das schwer, in meiner Schulzeit, mit dem, was ja auch von der Schule in mich hineingepflanzt wurde, zu leben. So dieses Denken, du bist irgendwie so ein aufgewachsenes Bakterium, irgend so ein Affe, eigentlich so ein Durchgangsstadium zu irgendwas anderem in diesem sinnlosen, ziellosen Evolutionsprozess, eigentlich in einem sinnlosen, ziellosen Universum. Ja, irgendwann stirbst du und dann ist alles vorbei und alles egal. Ich könnte mit der Perspektive nicht leben. Ich wäre entweder ein Aussteiger geworden oder ein totaler Assi. Und ich bin so froh, dass es nicht die Wahrheit ist, dass ich ein von Gott gewollter Mensch bin, ein von Gott geliebter Mensch, der was vorhat mit mir, der was vorbereitet hat für mich und für uns. Das gibt mir und uns einen ganz anderen Wert, einen ganz anderen Sinn, ein ganz anderes Ziel für unser Leben. Gott hat für uns eine Zukunft und eine Hoffnung, ein Erbe in Christus. Und das ist eine weitere Segnung, die wir uns anschauen wollen heute hier im Epheserbrief, Kapitel 1. Wir sind ja dabei, diese Schatztruhe auszupacken, die wir in Christus haben. Lasst uns lesen ab Vers 11. Ich bin noch im falschen Buch, deswegen habe ich mich gerade gewundert. So, hier sind wir. Vers 11, Epheser 1, und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir schon vorher auf den Christus gehofft haben. Also spricht jetzt hier von den Christen aus dem jüdischen Hintergrund, die wir schon vorher auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, also die Christen aus dem heidnischen Hintergrund, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Also unser Erbe ist die Erlösung, darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen. Und wir sehen auch hier wieder dieses Zusammenwirken zwischen Gottes souveräner Entscheidung und auch der notwendigen Entscheidung der Menschen, dass es wirksam wird für sie persönlich. Ich habe gestern in meiner Bibellese Apostelgeschichte 10 gelesen, die Predigt des Apostels Petrus vor dem römischen Hauptmann Cornelius und seiner Familie, den Versammelten in seinem Haus. Er hat da gepredigt, Apostelgeschichte 10, Vers 42, er, das heißt Jesus, hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Also Gott hat uns in Christus dazu vorherbestimmt. Er wollte es so, und wenn Gott etwas will, dann wird es geschehen. Und Jesus hat die Grundlage dafür bereitet für unsere Erlösung. Er ist Gott, der Mensch geworden ist, der dieses perfekte, sündenlose Leben gelebt hat, was wir nicht leben können, und der unseren Platz eingenommen hat, den Platz des Schuldigen, damit wir seinen Platz einnehmen können, den Platz des Unschuldigen. Er hat den Platz des Sünders eingenommen, damit wir den Platz der Kinder einnehmen können. Er hat Erlösung für uns bereitet. Er ist unser Erbe eigentlich. Und in ihm haben wir unser Erbe. Er hat die Grundlage bereitet, aber wir Menschen müssen das Erbe annehmen, sonst haben wir nichts davon. Wisst ihr, gell? Wenn ihr ein Erbe habt und ihr nehmt es nicht an, dann wird es nicht wirksam. Und wir treten das Erbe an, indem wir das Wort der Wahrheit, wie wir hier lesen, das heißt die frohe Botschaft von eurem Heil, das, was Jesus getan hat, gehört haben. Und das heißt nicht nur akustisch gehört, sondern es angenommen haben und gläubig geworden, steht hier, gläubig geworden seid. Das heißt, dass wir uns ihm anvertraut haben, Jesus und dem, was er für uns getan hat, dass wir unser Vertrauen von uns selbst weggesetzt haben, unsere Selbstgerechtigkeit auf Jesus allein. Und dann lesen wir hier, sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, also Gottes Gegenwart in unserem Leben, in der Person des Heiligen Geistes. Wir haben Beziehung mit Gott, wir haben Erfahrung mit Gott, wir haben Begegnung mit Gott in der Person des Heiligen Geistes, schon hier und jetzt. Und wir lesen hier, das ist die Anzahlung auf unser Erbe. Also das heißt, Gott hat noch mehr für uns. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass Erlösung einen vergangenen Aspekt hat, einen gegenwärtigen Aspekt und einen zukünftigen. In der Vergangenheit, Jesus hat uns befreit von der Schuld der Sünde, die uns trennen von Gott. Gegenwärtig befreit uns Jesus von der Macht der Sünde. Wir müssen nicht mehr unter dieser Sklaverei leben. Und in der Zukunft wird er uns befreien von der Gegenwart der Sünde. In der Zukunft werden wir perfekte Gemeinschaft mit ihm haben, an einem perfekten Ort, und wir selbst werden auch perfekt sein, so wie er ist. Das ist unsere Hoffnung. Perfekter Zustand. Und die Bibel spricht davon, es wird keine Sünde mehr geben. Ist die Ursache von allem Übel, gell? Sündenfall hat alles zerstört. Aber es wird rückgängig gemacht sein. Wird keine Sünde mehr geben, deswegen auch keinen Tod mehr geben und keine Krankheit mehr geben und keine Tränen mehr geben. Und das ist, wonach unser Herz sich sehnt. Jetzt leben wir noch in unserem alten, unerlösten Leib, der immer älter wird und immer gebrechlicher wird und irgendwann zerfällt, wenn wir sterben. Aber wenn Gott uns zu sich holt in seine ewige Herrlichkeit, dann wird auch unser Leib verwandelt werden. Im 1. Korinther 15 lesen wir, dieses Sterbliche wird Unsterblichkeit anziehen. In Römer 8, wenn der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Diesen in uns wohnenden Geist haben wir jetzt schon, aber er wird auch unseren Leib lebendig machen. Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung des Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Das ist unsere gegenwärtige Herausforderung, mit Ausharren auf diese vollständige Erlösung zu warten. Jetzt sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist, das heißt mit Gottes Gegenwart, mit der Gemeinschaft mit Gott in unserem Leben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Siegel. Siegel war so, ja, Wachs oder Ton, und dann hat jemand eben so einen Stempel sozusagen drauf gedrückt oder später mit Siegelringen so drauf gedrückt. Manchmal war es eine Walze, aber das ist ein Siegel. Und welche Bedeutung hatte ein Siegel? Erstens, in der damaligen Kultur war ein Siegel so wie die Unterschrift heute. Denkt dran an einen König, der ein Dekret versiegelt hat mit seinem Siegel und seinen Siegelring da drauf gepresst hat. Das Siegel hat die Echtheit bestätigt, die Identität einer Person, stand auch für die Autorität dieser Person. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir könnten sagen, der Heilige Geist in unserem Leben ist die Unterschrift Gottes, sozusagen, unter diese Verheißung der vollkommenen Erlösung, die Unterschrift Gottes über unser Leben. Römer 8, Vers 1, so viele durch den Geist geleitet werden, sind Söhne Gottes. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also das Zeugnis des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Er bezeugt uns, dass wir Christus gehören. Und dann zweitens hat ein Siegel auch Besitz bezeugt. Dass dieser versiegelte Gegenstand das Eigentum des Menschen war, der das Siegel da drauf gedrückt hat. Das wird bedeutsam für die Stadt Ephesus. Ephesus war eine Handelsstadt, hatte einen Hafen. Und die Händler, die haben auf dem Markt Güter eingekauft aus dem Osten und haben die dann verschifft Richtung Rom zum Beispiel und wurden verpackt, diese Güter, und dann hat der Händler sein Siegel drauf gemacht auf die Pakete, und dann, wenn seine Mitarbeiter, sagen wir im römischen Hafen Puteoli, die Waren abgeladen haben, dann haben sie erkannt, diese Waren gehören unserem Chef, weil das ist sein Siegel. Also das Siegel hat auch Besitz gekennzeichnet. Wir sind versiegelt von Gott. Das zeigt auch, wem wir gehören. Wir gehören nicht mehr länger uns selbst. Wir gehören auch nicht länger der Sünde oder der Welt. Gott ist jetzt unser rechtmäßiger Eigentümer. Wir sind sein Eigentum. Haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Er hat uns erkauft. Das Wort erlösen heißt ja so viel wie freikaufen. Ich lese nochmal 1. Petrus 1, Verse 18 und 19. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Und der Apostel Paulus gibt uns auch die Anwendung, die daraus folgt. 1. Korinther 6. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Und die Anwendung: verherrlicht nun Gott mit eurem Leib, also in eurem irdischen Leben. Darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen. Also wir sind freigekauft von der Sünde für Gott. Wir sind sein Eigentum, wir sind seine Heiligen. Das Wort heilig bedeutet ja auch so viel wie abgesondert sein für den exklusiven Gebrauch von Gott. Denkt an die heiligen Gefäße im Tempel. Die durften nur für den Gottesdienst benutzt werden. Und so sind auch wir abgesondert von der Welt, von der Sünde, für Gott, um ihn allein zu dienen. Wir gehören Gott. Deshalb wollen wir auch für ihn leben. Lebendige Opfer zu sein für ihn, wie es in Römer 12 heißt. Ihm hingegeben sein. Gott soll geehrt und verherrlicht werden in unserem Leben. Das ist das Herz eines Christen. Also wenn sich jemand Christ nennt und noch für sich selbst oder für diese Welt lebt, dann ist er eigentlich ein Dieb. Er bestiehlt Gott, dem allein sein Leben gehört. Wir haben hier im Vers 14 gelesen, die Erlösung seines Eigentums. Das sind wir, sein Eigentum. Und dann drittens, sein Siegel hat auch Autorität bezeugt. Also denkt an das römische Siegel, mit dem das Grab Jesu versiegelt wurde. Also ein Seil um diesen Stein, der vor dem Grab war, herum und dann mit Siegel befestigt oder vielleicht war es auch anders befestigt, aber mit dem Siegel dann praktisch auf diesem Stein drauf gedrückt. Und das hat die Autorität Roms bezeugt. Das hat geheißen, wer immer diesen Stein anrührt und da was verändert, der bekommt es mit der ganzen Macht und der ganzen Autorität Roms zu tun. Und so als Versiegelte Gottes stehen auch wir unter seiner Autorität, auch unter seinem Schutz. Jesus, als der Saulus die Gemeinde verfolgt hat, hat ihn von seinem Esel geschmissen. Wissen wir nicht genau, auf jeden Fall ist er zu Boden gefallen. Komm, wir machen einen Deal. Du arbeitest für mich, sagen wir, 6 Tage in der Woche, manchmal 7, 14 Stunden pro Tag für ein Jahr. Und dafür gebe ich dir 10.000 Euro. Wärst du motiviert? Nicht wirklich, gell? Es ist nicht wert. Wie wär's, wenn ich dir das verspreche, sag, du schaffst für mich 6 Tage in der Woche, 14 Stunden am Tag für ein Jahr und ich gebe dir 1 Million. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es bezahlen kann. Wäre das motivierend? Wie wäre es, wenn ich sagen würde, du schaffst für mich ein Jahr und ich gebe dir 10 Millionen garantiert, sicher. Wie ist es dann? Dann bist du motiviert, oder? Das ist motivierend. Da kannst du durchbeißen. Da hast du Freude beim Schaffen sogar. Dann wirst du dein Bestes geben. Und das ist, was der Paulus sagt. Paulus sagt, durch die Gnade Gottes habe ich mehr gearbeitet als alle anderen. Er sagt, es ist es wert, all diese Anfeindungen, die er beschreibt, in Kauf zu nehmen, alles zu geben, weil es ist sicher. Das Erbe ist sicher. Die Belohnung ist sicher. Jesus hat gesagt, für jedes Glas Wasser, das wir jemandem geben in seinem Namen, werden wir belohnt werden. Es ist sicher. Und zweitens, wir haben eine beständige Hoffnung. Also unser Erbteil ist unvergänglich. Der Himmel wird nie enden. Der Tod hat dort keinen Platz. Und es ist unbefleckt, haben wir gelesen. Das heißt, das Böse hat dort keinen Platz. Wir werden an einem perfekten Ort sein, wie gesagt. In einer perfekten Beziehung, in einem perfekten Zustand, Jesus ähnlich. Die 3 Dinge, nach denen unser Herz sich sehnt, denen die Menschen nachjagen. Und vielleicht ist das die Ursache, warum manche Menschen von einer Beziehung in die nächste und von einem Haus in das nächste. Und ja, unser Herz sehnt sich nach dem Himmel. Perfekten Ort, in perfekter Gemeinschaft, perfekter Liebe, selbst in einem perfekten Zustand. Und unser Erbe ist unverwelkt. Haben wir gelesen in 1. Petrus. Das heißt, es verändert sich nicht. Da ist keine Abnutzung, da ist keine Alterung, da ist kein Qualitätsverlust. Es wird nie langweilig werden. Himmel wird nicht langweilig sein. Es wird nie alt werden. Wir werden nie sagen, ach, wenn ich das noch hätte. Nee, wir werden in alle Ewigkeit völlig glücklich sein und zufrieden und erfüllt und überrascht und erstaunt und begeistert und verliebt und aus dem Häuschen für alle Ewigkeit. Epheser 2, Vers 7, Gott wird in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen in Christus Jesus. Es wird nie alt werden. Und was du für Gott und im Namen Jesu an den Mitmenschen getan hast, das wird für immer bestehen bleiben. Dafür wird er dich belohnen. Es wird nichts verloren sein, es wird nichts umsonst sein, es wird nichts egal sein. Es wird einen ewigen Wert haben. Das gibt unserem Leben und dem, was wir tun, einen echten Sinn. Es wird nicht verloren sein, wenn wir es für Jesus tun. Es wird bestehen bleiben. Es hat einen Wert. Und wie gesagt, ich persönlich könnte ohne dem nicht leben. Mit dem Gedanken, ja, irgendwann gehst du jeden Tag schaffen und irgendwann stirbst du und dann ist alles vorbei und alles egal. Was ist das für eine Perspektive? Die Hoffnung, die wir haben, ist nicht wie die Hoffnung dieser Welt. Diese Welt ist vergänglich. Du wirst alles verlieren hier in dieser Welt. Diese Welt ist befleckt. Es wird getrübt. Hoffnung dieser Welt verwelkt. Es wird alt. Du wirst enttäuscht. Schau dich in den Spiegel. Du wirst nicht jünger. Du wirst nicht schöner. Im Gegenteil. Aber Gott schenkt Gnade. Wir sehen auch nicht mehr so gut, gell? Also... Es ist Gottes Gnade in dem Ganzen. Auch Erfahrungen in dieser Welt werden alt. Oder wir gewöhnen uns an das Gute, was wir haben. Am Hochzeitstag warst du so begeistert über deinen Mann, über deine Frau. Ne? Und dann nach 20 Ehejahren denkst du, oh ja, ist ja normal, die ist da. Und du bist vielleicht gar nicht mehr so begeistert. Ja, wir müssen zurückkehren zur ersten Liebe, gell? Aber so ist diese Welt, na? Wir gewöhnen uns an das Gute, an das Schöne, das wir haben und irgendwie wird alles alt. Im Himmel wird es nicht so sein. Unser Erbteil ist beständig. Es zerfällt nicht mit der Zeit wie ein Haus oder alles eigentlich hier. Unser Leib auch. Es verliert auch keinen Wert durch Inflation oder so. Und niemand kann es uns wegnehmen. Es hat eine ganz andere Qualität als unsere irdischen Erbteile. Es ist beständig, es ist unverwüstlich, es ist ewig, es ist sicher. Und diese Wahrheit macht was mit uns. Unsere Identität als Erben. Wir können das sehen im Neuen Testament, in dem Leben von den Männern, die das ergriffen haben, dieses Erbe, die vielleicht sogar eine Vorschau gehabt haben auf die Herrlichkeit, die noch kommt. Die waren nie mehr dieselben. Denkt an den Apostel Johannes, der hat die Offenbarung 21 und 22 geschrieben, so Vorschau auf die Ewigkeit. Und der wurde gefoltert und doch hielt ihn nichts davon ab, weiter Jesus nachzufolgen. Über Stephanus gesprochen, der den Himmel offen gesehen hat und Jesus dort stehen und auf ihn warten. Und er ging mit Frieden und mit Vorfreude in den Märtyrertod. Und alle um ihn herum haben geflucht und haben getobt und warfen Steine auf ihn. Und er hat gestrahlt und hat gebetet für seine Mörder. Oder denkt an den Paulus. Paulus ist so mein absoluter Held. Nichts konnte den Paulus aufhalten. Selbst wo sie ihm prophezeit haben, dass Gebundenheit und Gefängnis und Leid auf ihn wartet. Ja, einfach voran, immer voran. Und er hat ein sehr entbehrungsreiches Leben gelebt für Gott. Er beschreibt uns das im 2. Korintherbrief. Gefängnis und Verfolgung und Verleugnung und Todesgefahren und Schläge von den Juden, Schläge von den Heiden, Steinigung, Schiffbrüche, Hunger, Kälte, Sorgen um die Gemeinden. Und wie gesagt, ich lese ja gerade durch die Apostelgeschichte so in meiner persönlichen Bibellese, in meiner stillen Zeit. Ich finde das so krass. Apostelgeschichte 9, als der Paulus sich bekehrt hat, schickt Gott ja den Hananias zu ihm. Und er sagt dem Hananias, ich habe dem Paulus im Voraus gezeigt, alles, was er für meinen Namen wird leiden müssen. Rufst du diese Liste in Erinnerung, die ich gerade gelesen habe? Wie würdest du reagieren? Du bekehrst dich und der Herr zeigt dir. Ja, wir denken oft so, manchmal wird es uns verkauft, du bekehrst dich und dein Leben wird besser und es wird alles toll und alles wird schön und du wirst keine Probleme mehr haben. Ist nicht die ganze Wahrheit, gell? Paulus hat sich bekehrt und das Erste, was der Herr ihm gezeigt hat, ist, dein Leben wird super hart werden, du wirst geschlagen, du wirst gefoltert, du wirst hingerichtet werden für mich. Folge mir nach. Wärst du gegangen? Paulus ist gegangen. Er hat im Philipper 3, Vers 14 geschrieben, ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus. Und seine einzige Sorge war eigentlich, dass Christus, sei es durch Leben oder durch Sterben, dass wie auch immer, dass Christus durch sein Leben groß gemacht wird. Das Leben ist für mich Christus, das Sterben ist Gewinn, Philipper 1, 21. Wie konnte der Paulus so durchhalten? Meine Vermutung ist, er beschreibt ja im 2. Korintherbrief, dass er eine Vision hatte vom Himmel. Er ist sich nicht sicher, ob es eine Vision war oder ob er wirklich dahin entrückt wurde. Auf jeden Fall hat er gesehen, was auf ihn wartet. Und ich glaube, das ist, was ihn so stark gemacht hat. Er hatte eine echte Hoffnung. Er hatte auch keine Angst mehr vor dem Tod. Ich meine, was kann man Menschen antun, für den Sterben Gewinn ist? Nicht viel, gell? Wie kann man den aufhalten? Das Schlimmste, was Menschen uns antun können, ist, dass sie uns in die Herrlichkeit befördern zu unserem Herrn. Und welche Auswirkungen hat so eine Hoffnung? Diese Hoffnung, dieses Erbe, diese sichere Hoffnung auf unser Erbe in unserem Leben. Und das Erste ist, es macht uns mutig, es macht uns stark, es macht uns zuversichtlich. Wir Christen sind Realisten für unser Leben hier und jetzt. Wir wissen, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir werden nicht den Himmel auf Erden erwarten. Wir werden keine Perfektion erwarten hier. Aber ultimativ sind wir Optimisten, weil wir wissen, das weitaus Beste kommt noch in unserem Leben. Und das gibt uns Perspektive. Das ist der zweite Punkt. Zweitens, diese Hoffnung motiviert uns. Wie gesagt, der Paulus hat gesagt, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle zusammen. Und ich möchte das mal von dem Herrn hören, wie Jesus es in dem Gleichnis erzählt hat, von den Talenten. Dass Jesus zu mir sagt, du guter und treuer Knecht, gut gemacht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Paulus schreibt uns, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Es ist nicht vergeblich. Also diese Hoffnung setzt uns frei, um selbstlos zu dienen. So wie Jesus das getan hat, unser Vorbild. Bei diesem letzten Abendmahl lesen wir, in dem Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingeht, hat Jesus sich umgürtet und er begann, die Füße zu waschen, seine Jünger. Warum? Er hatte Perspektive. Es hat ihn freigesetzt, zu dienen. Er ist unser Vorbild. C.S. Lewis hat geschrieben, wenn man die Geschichte liest, findet man, dass die Christen, die das meiste für die gegenwärtige Welt taten, genau jene waren, die am meisten an die zukünftige Welt dachten. Und er schreibt, erst seitdem Christen es aufgegeben haben, an die andere Welt zu denken, sind sie so uneffektiv in dieser Welt geworden. Drittens, unsere Hoffnung lässt uns unser Leben weise investieren, hilft uns, weise Prioritäten zu setzen. In Matthäus 6 hat Jesus gesagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Also auf gut Deutsch, lebt nicht für das Vergängliche, sondern lebt für das Unvergängliche, für das, was wirklich zählt. Wir können uns nichts mitnehmen. Besuch die Pyramiden, die Leute haben das geglaubt, haben die Pharaonen bestattet mit ihren Pferden und Grabbeigaben und Schätzen und allen möglichen. Ja, die Wahrheit ist, die Schätze sind geraubt worden, gell, von irgendwelchen Grabräubern. Es ist alles noch da. Die haben sich nichts mitgenommen in die Ewigkeit. Und genauso ist es mit dir und mir. Du kannst dir nichts Materielles mitnehmen. Du kannst es vorausschicken, indem du Schätze im Himmel sammelst. Wäre das nicht eine weise Entscheidung? Also wenn du wüsstest, du würdest von deiner alten kleinen Wohnung umziehen in deine Traumvilla in Hawaii, sagen wir in einem halben Jahr, wie viel würdest du jetzt noch in die alte Wohnung investieren? Na, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich, oder? Würdest du das voraus überweisen nach Hawaii? Ja. Das neue Zuhause investieren, alles andere wäre unweise. Ne? Und genauso können wir uns nichts mitnehmen aus dieser Welt, aber wir können es vorausschicken, wir können Schätze im Himmel sammeln. Und wie tun wir das? Indem wir anderen Menschen Gutes tun, im Namen Jesu. Wie gesagt, ist so einfach. Sagt für jedes Glas Wasser hier, sei gesegnet im Namen Jesu. Tsching, hast schon wieder einen Schatz gesammelt. Was immer die Schätze sein werden, wird auf jeden Fall cool sein, wenn wir sie haben. Viertens, unsere Hoffnung gibt uns Kraft und Perspektive durchzuhalten in schwierigen Zeiten. Petrus schreibt im 1. Petrus 1, Vers 6, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, schreibt das an verfolgte Christen. Für eine kleine Zeit, schreibt er. Ist nicht für immer, es ist sehr begrenzt. Also deine Krankheit, dein Leid, deine Behinderung ist nur kurz. Das Leben ist nur kurz. Eine schwierige Ehe. Nur bis, dass der Tod euch scheidet. Nicht für immer. Das hilft, treu zu bleiben, selbst wenn es schwierig ist, zu ertragen. Wir sind nicht konfrontiert mit einem nie endenden Leid, sondern es ist nur vorübergehend. 2. Korinther 4, Vers 16. Paulus schreibt, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, ein krasses Wort, oder? Du wirst aufgerieben, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, und denkt an die Liste. Paulus sagt, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis. Ein paar Steinigungen, Auspeitschungen und so weiter und so fort. Bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Joni Erickson, eine meiner absoluten Glaubensheldinnen, die seit ungefähr 60 Jahren gelähmt im Rollstuhl sitzt, die mit Krebs gekämpft hat, die seit zig Jahren chronische Schmerzen hat, jeden Tag, und die trotzdem eine Tiefe hat in ihrem Glauben und eine Freude und eine Hoffnung, die man bei vielen Gesunden vermisst. Sie hat geschrieben, ich möchte uns auch dazu ermutigen, von den täglichen Kämpfen einmal aufzusehen und auf die Zeit zu blicken, wenn uns alle die endgültige Heilung erwartet. Die Zeit, wenn die Blinden ihr Augenlicht wiederbekommen, die Tauben hören, die Stummen aus voller Kehle singen und Gelähmte springen wie ein Hirsch. Oh, was für ein herrlicher Tag das sein wird. Also Perspektive bewahren. Das ist der Schlüssel für ihr Leben, das ist der Schlüssel für unser Leben. Es wird es wert sein, wenn wir Jesus treu geblieben sind. Und unser Leid ist auch nicht sinnlos. Gott hat immer einen Zweck, wenn er was zulässt. Sei es, dass wir ein Licht sind und ein Zeugnis sind für Menschen, die verloren sind. Und die Kraft und den Trost sehen in uns, mit dem wir getröstet werden. Joni Erickson war eine auf meinem Weg zu meiner Bekehrung. Ich habe in der Frau was gesehen, was übernatürlich war. Ja, manchmal lässt Gott zu, dass wir durch schwierige Zeiten gehen, nicht für uns, sondern für andere. Manchmal als Ermutigung für unsere Geschwister, manchmal zu unserer eigenen Zurüstung, damit wir andere trösten können mit dem Trost, mit dem wir getröstet wurden. Manchmal gebraucht Gott schwierige Zeiten, um uns zu formen, unseren Charakter zu formen. Aber er hat uns versprochen, denen, die Gott lieben, dass er alles zum Guten mitwirken wird. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und fünfter Punkt, unsere Hoffnung reinigt uns. 1. Johannes 3, Vers 3, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Hey, wir sind dazu bestimmt, mit ihm zu leben, ihm gleich zu sein. Deswegen wollen wir jetzt schon so leben, wie es ihm und unserer Bestimmung entspricht. Zum Preise seiner Herrlichkeit, haben wir hier gelesen. Also es ist ganz wichtig, dass wir ewige Perspektive für unser Leben bewahren. Dann werden wir unser Leben nicht verschwenden. Dann werden wir weise Entscheidungen treffen. Philipper 3, Vers 20, unser Bürgerrecht, das heißt unsere Staatsbürgerschaft, würden wir heute sagen, ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Wir sind Himmelsbürger. Das ist unser Zuhause. Das ist unsere Bestimmung. Hier in dieser gefallenen, gegen Gott rebellischen Welt sind wir ja, so wie Ausländer, Fremde. Wir fühlen uns manchmal nicht wohl hier. Aber denk dran, wir sind nur auf der Durchreise. Wir sind nur kurz so am Campen hier, nur vorübergehen. Wir sind auf dem Weg nach Hause, in die Herrlichkeit bei Gott. Das ist unsere echte Bestimmung. Und den weitaus größten Teil unseres Lebens, also so ungefähr die nächsten 100 Millionen, Billionen, 1000 Jahre und mehr, werden wir dort verbringen. In der Herrlichkeit mit ihm. Wir sind erlöst zu diesem Zweck. Der Heilige Geist in uns ist die Anzahlung auf dieses sichere Erbe. Paulus schrieb kurz vor seiner Hinrichtung wegen seinem Dienst für Jesus an Timotheus. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Herrlichkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Also lasst uns aufschauen, lasst uns durchhalten, lasst uns unseren Lebenslauf mit Ausdauer und mit Ausgerichtetheit, mit Vision laufen und vollenden zum Preise seiner Herrlichkeit. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte, die ich eigentlich immer erzähle, wenn es um die Ewigkeit geht, aber die berührt mein Herz immer wieder. Geschichte von einem alten Missionars-Ehepaar, die ihr ganzes Leben auf dem Missionsfeld in Afrika verbracht haben und die zurück sind, also dabei sind, zurückzufahren nach Hause auf einem Schiff, war vor ein paar Jahren. Und auf diesem selben Schiff ist der amerikanische Präsident Roosevelt. Der war auch in Afrika, hat da Safari gemacht, sich vergnügt für eine Woche. Und während sie da in den Hafen einfahren in New York, sind da die Menschenmassen, die mit den Fahnen dem Präsidenten zujubeln und die Ehrengarde, die so die Ehrenschüsse abgeben mit der Kanone. Und diese alte Missionarsfrau sagt zu ihrem Mann, ach, irgendwie ist das nicht fair. Wir haben unser ganzes Leben hier für Jesus geopfert und keiner empfängt uns und der Präsident hat hier eine Woche Spaß gehabt und wird hier mit Pomp empfangen. Und ihr Ehemann sagt zu ihr, ja, aber wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind noch nicht zu Hause, aber wir werden bald dort sein. Und was für ein Fest das sein wird. Also lasst uns Perspektive bewahren. Amen. Amen. Vater, wir wollen dir Danke sagen für unser Erbe. Unser sicheres Erbe. Danke, Herr, dass wir kein sinnloses, perspektivenloses Leben leben müssen, Herr. Sondern dass wir echt eine Hoffnung und eine Zukunft haben. Und ja, das macht allen Unterschied aus in dieser Welt und in unserem Leben, Herr. Gerade wenn es auch schwierig ist manchmal. Und so, Herr, danke, dass du uns so reich beschenkt hast. Danke, dass wir das alles in dir haben. Jesus, du bist so kostbar. Nicht nur wegen dem, was wir in dir haben, sondern wegen dem, wer du bist und wie sehr du uns liebst, Herr. Und dafür sind wir so dankbar. Und so, Vater, möchte ich jetzt um deinen Segen bitten für uns, dass du uns begleitest mit deiner Gegenwart. Und Herr, dass du uns immer wieder aufschauen lässt, mit dem Blick auf die Wahrheit, auf die Hoffnung, auf unser Ziel hinleben. Und Vater, ich bitte dich, stärke du uns und füll uns, dass wir diese letzten paar Tage oder Jahre, die wir noch haben, dass wir sie zum Preise deiner Heiligkeit leben. Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Wir singen noch ein Lied zum Abschluss.
Dem wird gegeben, wer sucht, der wird hören, wer anklopft, dem wird erteilt. Ein Vater gibt seinen Kindern all das, was sie brauchen. Wie viel mehr gibst du uns deinen Geist? Vater, ich danke dir. Deinen Gaben leben wir und was wir haben, kommt von dir. Du bist so gut zu mir. Vater, ich preise dich, denn du bist immer da für mich. Lässt deine Kinder nie im Stich. Du bist so gut zu mir. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird erteilt. Ein Vater gibt seinen Kindern all das, was sie brauchen. Wie viel mehr gibst du uns deinen Geist? Vater, ich danke dir von deinen Gaben. Was wir haben, kommt von dir. Du bist so gut zu mir. Vater, ich preise dich, denn du bist immer da für mich. Lässt deine Kinder nie im Stich. Du bist so gut zu mir. Vater, ich danke dir.
Ja.
jetzt können wir klatschen. In Gaben leben wir und was wir haben, kommt von dir. Du bist so gut zu mir. Vater, ich preise dich, denn du bist immer da für mich. Lass deine Kinder nie im Stich. Du bist so gut zu mir. Du bist so gut. Ja, einen schönen Sonntag wünsche ich uns allen. Genießt die Sonne, die Hitze. Und ja, vielleicht noch im Nachgang eine kurze Entschuldigung. Wir waren heute technisch da ein bisschen unterbesetzt. Deswegen ist es ein bisschen holprig gelaufen, aber ich denke, das passt. Schöne Zeit.